Die Datenlage ist so klar, wie sie nur klar sein kann, dass mit diesen neuen Substanzen eben die kardiovaskuläre Prognose und auch die renale Prognose bei den Patienten so massiv verbessert wird, dass es überhaupt kein Zweifel geben kann, dass die Patienten eben durch diese neuen Therapieansätze massiv profitieren. Und hier ist eben ein Zögern in meinen Augen im Einsatz dieser neuen Medikamente wirklich nicht angebracht. Wir verpassen hier Lebensjahre für die Patienten.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie mit einem Thema, das uns allen im wahrsten Sinne des Wortes sehr am Herzen liegt. Der Herzschutz bei Diabetes.
Das war meine Kollegin Nicole Finkenauer. Mein Name ist Günther Nuber von der Metrix. Wir freuen uns heute ganz besonders über unseren Gast, den wir nicht zum ersten Mal in einer Podcast-Folge haben und dem das Herz von Menschen mit Diabetes besonders am Herzen liegt. Nämlich Herrn Professor Forst, den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Herz der Deutschen Diabetesgesellschaft. Er ist Internist, Endokrinologe und Chief Medical Officer beim Forschungsinstitut Clinical Research Services. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist und Zeit für uns genommen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, natürlich auch von mir herzlich willkommen. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns doch zum Anfang gleich mal einige eindrucksvolle Zahlen an, die verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Diabetes besonders auf ihr Herz achten. Ein Mann mit Diabetes, der heute 60 Jahre alt ist, lebt 6 Jahre kürzer als ein Mann ohne Diabetes. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Männer hatten einen Herzinfarkt, dann erhöht sich der Unterschied in der Lebenserwartung auf 12 Jahre. Der Mann mit Diabetes und Herzinfarkt lebt also 12 Jahre kürzer als der Mann ohne Diabetes und eben auch mit Herzinfarkt. Wichtig ist außerdem, dass bei Menschen mit Diabetes das kardiovaskuläre Risiko um das 2- bis 4-fache erhöht ist. Was sind denn die wichtigsten Risikofaktoren und die häufigsten Erkrankungen, die auftreten? Und kann man denn da einen Unterschied ausmachen zwischen Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also der Diabetes ist in der Tat ja mit diesem deutlich erhöhten kardiovaskulären Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko assoziiert. Das ist aber ein Kontinuum. Das beginnt eigentlich bereits vor der Diagnose des Diabetes. Nämlich im Stadium des Prädiabetes sehen wir bereits, dass eben das kardiovaskuläre Risiko deutlich ansteigt. Und selbst bei Patienten, die noch eine normale Glukoseregulation haben, aber unter einer Adipositas leiden, auch da sehen wir schon den Anstieg des kardiovaskulären Risikos. Und der Grund für dieses erhöhte Risiko ist multifaktoriell. Wir sehen bei diesen Patienten zum einen eben häufig dann, dass Lipidstoffwechselstörungen vorhanden sind. Wir sehen, dass der Blutdruck häufig erhöht ist, dass im Körper Entzündungsmediatoren erhöht sind und wenn es dann zum Prädiabetes oder Diabetes kommt, eben auch noch erhöhte Glukosewerte vorhanden sind. Und all diese verschiedenen Faktoren treiben eben verschiedene Komorbiditäten wie die Arteriosklerose mit Herzinfarkten und Schlaganfällen, aber auch zum Beispiel die Herzinsuffizienz, die wir beim Diabetes recht häufig sehen. Und hier insbesondere die Herzinsuffizienz mit einer erhaltenen Auswurffraktion, also die sogenannte HEF-PEF. Und umso mehr von diesen Risikofaktoren natürlich da sind, umso deutlicher steigt dieses Risiko bei den Patienten an. Und zu der zweiten Frage, Frau Finkenauer, Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, ist es so, auch da ist es letztlich eine Frage, wie viele Risikofaktoren vereint ein Patient oder ein Mensch, der eben eine Diabeteserkrankung hat. Und es sind häufig eben mehr Risikofaktoren bei Typ 2 Diabetikern vorhanden als bei Typ 1 Diabetikern. Allerdings können wir das nicht so strikt trennen. Denn auch beim Typ-1-Diabetes haben wir ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Weniger Herzinsuffizienz, aber kardiovaskuläres Risiko. Und auch da müssen wir weiter beachten, dass auch Typ-1-Diabetiker häufig adipös sein können und häufig eben auch andere Risikofaktoren dann haben. Also das ist nicht ganz klar zu trennen und auch hier ist einfach ein breites Übergangsfeld.
Thomas, nun haben wir ja schon weitgehend gehört, dass sich die beiden, sagen wir mal, Diabetes und Herzerkrankungen gegenseitig auch beeinflussen. Kannst du uns nochmal die wichtigsten pathophysiologischen Mechanismen erläutern, die diese beiden Erkrankungen miteinander verbinden?
Naja, es ist im Wesentlichen das, was wir schon angesprochen haben. Also zunächst mal treibt mehr der Diabetes die Herzerkrankung als in der anderen Richtung. Und da ist es eben, es bleibt die Glukosetoxizität im Gefäß, es bleibt die Arteriosklerose und es bleiben alle die angesprochenen eben riesige Faktoren, die wir hier beachten müssen, die wir kontrollieren müssen bei den Diabetikern, um dann eben das Risiko für die Herzerkrankung, die von Ihnen angesprochene sehr hohe Morbidität, die dadurch entsteht, eben zu reduzieren.
Und welche dieser Mechanismen lassen sich in der Praxis therapeutisch am besten beeinflussen? Wo, denkst du, kann man am besten ansetzen, das Herz zu schützen?
Ja, da haben wir heute tatsächlich viel mehr. Also wir wissen, dass der Lipidstoffwechsel eine große Rolle spielt. Das ist seit vielen Jahren eben im Mittelpunkt eben auch der therapeutischen Intervention, Statine beispielsweise oder auch neuere Substanzen zur Lipidkontrolle. Wir wissen, dass der Blutdruck eine große Rolle spielt. Und wir haben jetzt, und das macht in der Tat einen Unterschied, eben weitere neue Medikamente, mit denen wir den Verlauf sehr günstig beeinflussen können. Das sind zum einen die SGLT2-Inhibitoren, die hier wirklich einen Unterschied machen für den Patienten mit einem T2-Diabetes. Das sind die Incretine, also die GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die hier einen erheblichen Unterschied machen und auch jetzt neuerdings die dualen Agonisten, die vorhanden sind, aber auch Substanzen wie das Finerenon, mit denen wir eben als einen nicht-steroidalen Mineralkortikorezeptor-Antagonisten eben hier einen positiven Effekt bei Typ-2-Diabetikern haben, sowohl auf die Niere als auch auf das Herz.
Genau, da werden wir ja nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Jetzt ist es ja leider so, dass so eine Herzinsuffizienz bei Menschen mit Diabetes oft erst zu spät erkannt wird oder manchmal vielleicht auch gar nicht. Welche Screening-Strategien sind denn da geeignet, damit das eben nicht passiert, damit früh diagnostiziert werden kann?
Ja, wir hatten es ganz kurz schon erwähnt. Der Patient mit dem Typ-2-Diabetes hat insbesondere ein hohes Risiko für diese sogenannte HFpEF, also die Herzinsuffizienz mit einer erhaltenen Ausbaufraktion. Und die ist häufig gar nicht so einfach zu erkennen. Wir sollten also beim Typ-2-Diabetiker, der Symptome aufweist wie einen Leistungsknick, wie Luftnot, wie schlechte Belastbarkeit, ganz besonders auch an eine Herzinsuffizienz denken und frühzeitig eben eine entsprechende Diagnostik eben dann veranlassen. Wir sollten uns NT-proBNP-Spiegel anschauen. Wir sollten gegebenenfalls dann eben auch einen Ultraschall vom Herzen initiieren, um dann möglichst frühzeitig eben hier die Diagnose der Herzinsuffizienz zu stellen, um dann eben die Therapie spezifisch darauf auszurichten. Und wie gesagt, wir haben heute ganz fantastische Möglichkeiten, das wesentlich besser zu beeinflussen als noch vor ein paar Jahren.
Nun zeigt ja auch die neuere Forschung, lieber Thomas, dass bestimmte Diabetes-Subtypen ein deutlich höheres kardiovaskuläres Risiko haben. Welche Subtypen sind das und können wir diese Menschen mit hohem Risiko bald viel besser identifizieren, vielleicht auch in der Hausarztpraxis? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, die Subtypen vom, insbesondere ja vom Typ-2-Diabetes, sind in den letzten Jahren sehr diskutiert und wir teilen diese Subtypen ja oder suchen diese Subtypen zum Teil ja jetzt auch schon in der Adipositas. Auch da haben wir diese Subtypen-Einteilungen. Auch da sehen wir das, dass bestimmte Subtypen eben besonders hohes Risiko eben haben für diese kardiovaskulären Erkrankungen. Und dort sind es eben insbesondere die insulinresistenten Patienten, die ein besonders hohes Risiko eben haben, für eben kardiovaskuläre Komplikationen zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir über diese Wege, also mit diesen Subtypisierungen eben, schon eine grobe Orientierung bekommen können, ob wir jemanden haben, den wir ganz intensiv überwachen müssen, wo wir möglicherweise auch noch in der Medikamenten, der Differentialtherapie der Diabeteserkrankung eben auf bestimmte Substanzgruppen ganz besonders zurückgreifen sollten. Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist etwas, was zunehmend Einzug auch in die Praxis eben halten wird. Aber da ist noch viel Arbeit zu tun, um das wirklich auch zu schärfen und zu einem wirklich guten Instrument zu machen. Ich glaube, es könnte eine Option sein, aber es ist noch ein bisschen zu früh, das wirklich in die Klinik so voll umzusetzen.
Eine weitere Gruppe, die viel größer ist als noch die Subtypen, sind ja Frauen mit Diabetes, und die wiederum sollten kein Sonderfall der Diabetologie sein. Das habe ich mir gemerkt. Das hat die Frau Professor Szentrödi, DDG-Präsidentin, gesagt bei der Jahrespressekonferenz der DG. Aber oft ist es ja so, dass Herzerkrankungen bei Frauen und Männern unterschiedlich sich zeigen und auch oft nicht schnell und gleich gut behandelt werden. Wie kommt es denn zu den Unterschieden, und was wären auch Gegenmaßnahmen, die sich da anbieten würden in Diagnostik und Therapie?
Zunächst mal müssen wir sagen, dass wir auch einfach aus der Wissenschaft her und aus der Medizin her früher sehr oft das einfach gleichgesetzt haben. Und einfach gleichgesetzt haben, das, was wir von Männern wissen, dass das eben bei Frauen ganz ähnlich wäre oder gleich wäre. Wir lernen aber zunehmend, dass es auch da einen Geschlechterunterschied gibt, dass zum Beispiel auch Symptome zum Teil bei Frauen ganz anders auftreten, als sie bei Männern auftreten. Und wir deswegen man möglicherweise einfach Erkrankungen, wie auch gerade kardiovaskuläre Erkrankungen, bei Frauen zu spät erkennen. Ein anderer Punkt, den wir sicherlich in der Vergangenheit falsch gemacht haben, ist, wir haben in sehr vielen Studien, auch in pharmakologischen Studien, mit pharmakologischen Substanzen, oder sagen wir es andersrum, sehr viel mehr Männer in den Studien gehabt als Frauen, und haben das wenig aufgeschlüsselt. Und auch da sehen wir, mussten wir lernen, dass das wohl nicht so einfach ist. Und das heißt, wir müssen hier unseren Blick schärfen, und müssen insbesondere bei Frauen einfach darauf achten, dass die Symptomatik, so wie wir sie aus der klassischen Männermedizin kennen, für Frauen manchmal nicht zutrifft. Und dieses Bild ist einfach in Zukunft, wie gesagt, wir müssen es schärfen.
Werbung.
Typ 2 Diabetes geht häufig mit Erkrankungen des Herzens und der Nieren einher. Moderne Therapien setzen deshalb auf ein ganzheitliches kardiorenal-metabolisches Behandlungskonzept. Ziel ist es, kardiorenale Risiken frühzeitig zu senken. Boehringer Ingelheim engagiert sich seit Jahren dafür, Patientinnen und Patienten mit kardiorenal-metabolischen Erkrankungen bessere Perspektiven zu eröffnen.
Nun, Thomas, du bist ja auch schon etwas länger im Thema und vielleicht sogar genauso lang wie ich. Jedenfalls nehmen wir mal das metabolische Syndrom oder Syndrom X oder Silent Killer, wie man das alles früher genannt hat, zu Helmut Mehner Zeiten auch noch ganz früh. Schauen wir also auf einen noch recht jüngeren Begriff, der sich aber ähnlich vielleicht anhören könnte für die Unbedarften, nämlich vom kardiorenal-metabolischen Syndrom. Wie verändert sich denn durch diese eher ganzheitliche Betrachtung die Therapie heutzutage? Kannst du da ein paar Einschätzungen geben uns?
Ja, das, was du da anspritzt, ist eben genau der Punkt. Und wir haben eben dieses metabolische Syndrom, was eine Renaissance jetzt bekommen hat. Und zwar eher oder fast viel stärker noch durch jetzt unsere neue Betrachtung der Adipositas, die eben mit sehr vielen dieser Komorbiditäten, Insulinresistenz, Leberverfettung, Hypertonie, Fettstoffwechselstörung, Inflammation, alles, was eben hier getrieben wird und was eben unter dem metabolischen Syndrom auch zu Minetszeiten schon zusammengefasst wurde und damit eben Treiber kardialer und renaler Komplikationen ist. Dies ist jetzt wieder ins Blickfeld geraten, durch eben die Bedeutung der Adipositas, aber auch durch die Bedeutung dieser neuen therapeutischen Interventionsmöglichkeiten, die sich hier ergeben durch die neuen Substanzen, die wir da haben. Und wir werden da, denke ich, sehr viel genauer hinschauen jetzt, wenn wir einen Patienten haben, wie viel Parameter des kardiometabolischen Syndroms oder des metabolischen Syndroms sind eben hier vorhanden, welche sind dominant und anhand dieser Kriterien dann sehr viel gezielter auch auf Medikamente oder auch auf die Gruppierung von Medikamenten eben eingehen und somit auf der einen Seite eine viel schärfere Differentialdiagnose machen, um dann differentialtherapeutisch mit verschiedenen Medikamenten den Patienten in seinem kardiorenalen Risiko eben jenseits des Diabetes sehr viel besser und gezielter zu therapieren.
Werbung. Diabetes erforschen, behandeln, verhindern. Das gelingt nur in einer tatkräftigen Gemeinschaft. Die DDG vereint Menschen, die Diabetologie weiterdenken, fundiertes Wissen teilen und die Diabetesversorgung stärken. Lernen Sie die Arbeit und Vorteile einer Mitgliedschaft in der Deutschen Diabetesgesellschaft jetzt kennen unter ddg.info/Mitgliedschaft.
Nun hast du ja vorher schon einige dieser neuen Möglichkeiten genannt oder neuen Wirkstoffgruppen, SGLT2-Inhibitoren oder GLP-1-Rezeptoragonisten. Man kann schon sagen, dass sie die Therapie heutzutage revolutionieren oder auch revolutioniert haben. Ja. Und unser Thema heute ist natürlich Diabetes und Herz. Welche kardiovaskulären Effekte dieser Substanzklassen sind denn aus deiner Sicht am bedeutsamsten?
Naja, wir haben auf der einen Seite natürlich mit den SGLT2-Inhibitoren gesehen, dass wir damit eine Substanzklasse haben, die eben auf der einen Seite eben diese positiven kardiovaskulären Outcome-Studien hatten. Und wir haben dann insbesondere eben kennengelernt, dass diese Substanzen bei der Herzinsuffizienz einen sehr positiven Einfluss haben. Und da ist es eben auch so, dass es eben insbesondere bei der HFpEF, für die wir ja in der Vergangenheit relativ wenig wirklich effektive medikamentöse Ansätze hatten, eben mit den SGLT2-Hämmern eben doch jetzt eine sehr gute therapeutische Interventionsmöglichkeit haben. Und gerade der Typ-2-Diabetiker neigt eben für diese Art der Herzinsuffizienz. Und deswegen sollten wir bei einem Typ-2-Diabetiker, der einen Hinweis hat auf eine Herzinsuffizienz, denke ich, ist es ganz klar, dass dort ein SGLT2-Inhibitor eingesetzt werden sollte. Dann haben wir auf der anderen Seite die GLP-1-Rezeptoragonisten, denen wir immer so ein bisschen mehr antiatherosklerotische Wirkungen zugesprochen hatten, also mehr noch Wirkungen im kardiovaskulären System oder auch bei der Prophylaxe von Schlaganfällen. Aber auch da müssen wir sagen, denken wir gerade ein bisschen um, weil wir doch mit neuen Studien sehen, dass hier doch auch die GLP-1-Rezeptoragonisten oder insgesamt die Inkretine möglicherweise auch einen positiven Effekt haben bei der Herzinsuffizienz und auch insbesondere bei der FPEF. Es ist aber, glaube ich, im Moment schon noch so, dass hier der SGLT2-Hämmer noch ein Stückchen weiter vorne steht. Wir werden in Zukunft möglicherweise auch noch mal gucken müssen, ob wir nicht mit der Kombination von SGLT2-Hämmern und GLP-1 oder Inkretin-basierten Therapien dort noch mal ein Stück an Vorteilen für die Patienten eben rausholen können. Aber ich glaube, da ist enorm was passiert. Und eben jetzt die stehen noch ein bisschen so im Schatten, aber ich glaube, auch da müssen wir in Zukunft mehr hinschauen. Wir haben mit dem Phenerenon eben diesen nicht-steroidalen Mineralrezeptor-Antagonisten eben jetzt noch einen weiteren Mitspieler, der ganz klar gezeigt hat, dass für Typ-2-Diabetiker hier ein Schutz und ein positiver Effekt bei der Herzinsuffizienz zu verzeichnen ist. Also die Optionen sind enorm groß geworden. Die Herausforderung, die wir jetzt fast haben, ist, wann setzen wir welche dieser fantastischen neuen Substanzen oder in welcher Kombination bei unseren Patienten mit Typ-2-Diabetes und kardialen Problemen ein?
Und zeichnet sich da schon sowas wie ein Trend ab oder gibt es da Hinweise, wann ist was am besten und wann sollte man besser dies oder jenes nehmen?
Nee, das ist tatsächlich noch die Gretchenfrage. Die laufen so ein bisschen alle drei nebeneinander her und jeder hat seine positiven Daten in der Hand. Aber wir haben ganz wenig Daten zur Kombination. Und wir haben auch ganz wenig Daten, wo wir jetzt sagen könnten, das sind jetzt nochmal klinische Kriterien, wo wir mehr sagen würden, das ist jetzt ein GLP-1-Rezeptor-Agonist oder ein Incretin, das ist jetzt ein SGLT2-Hemmer oder eben auch das Phenerenon als eben den Mineralkortikoid-Antagonisten. Wir haben wunderbare Werkzeuge, aber wir müssen noch ein bisschen lernen, wie wir geschickt damit umgehen.
Oder ob man sie überhaupt einsetzt. Ich war gestern, also wir nehmen das Ganze heute an einem Montagmittag auf, während in Wiesbaden noch die 132. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin läuft. Du warst, glaube ich, gestern oder auch mit als Referent unterwegs. Ich habe wiederum ein Symposium gestern zu diesem kardiorenalen metabolischen Thema besucht und ich zitiere mal daraus, da war der Professor Schneider aus Köln, ja. Der hat dann vorgelesen, beziehungsweise hat eine Frage gestellt, eine rhetorische, warum werden SGLT2-Inhibitoren in Deutschland nicht gegeben? Und man kann ja wirklich fast sagen, nicht gegeben ist berechtigt, weil es ein geringer Prozentsatz, noch nicht mal ein Drittel, die Menschen, die es bekommen müssten, bekommen in Deutschland nur. Der Hauptgrund für die weit verbreitete systemische Unterversorgung mit leitliniengerechter medikamentöser Therapie, da sind natürlich auch die SGLT2-Inhibitoren gemeint, ist eine Kultur klinischer Trägheit und die Unterschätzung von Risiken. Das war nicht sein, also er hat aus einer anderen Quelle zitiert. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Also zunächst mal muss man sagen, sind wir in Deutschland, ich weiß nicht, woran es liegt, immer in der Umsetzung neuer Therapien eher etwas langsam. Also das scheint eine deutsche Eigenschaft zu sein, dass wir hier doch sehr langsam in der Umsetzung von neuen Therapieprinzipien sind. Und ich kann das auch nur als sehr erschreckend sehen in dem Fall. Das ist manchmal vielleicht sogar gut, wenn man da etwas zurückhaltender ist. Aber in dem Fall, muss ich sagen, gebe ich Herrn Schneider zu 100% recht. Die Datenlage ist so klar, wie sie nur klar sein kann, dass mit diesen neuen Substanzen eben die kardiovaskuläre Prognose und auch die renale Prognose bei den Patienten so massiv verbessert wird, dass es überhaupt kein Zweifel geben kann, dass die Patienten eben durch diese neuen Therapieansätze massiv profitieren. Und hier ist eben ein Zögern in meinen Augen im Einsatz dieser neuen Medikamente wirklich nicht angebracht und wirklich eine Schande für die Patienten oder ein großes Risiko für die Patienten. Wir verpassen hier Lebensjahre für die Patienten. Und das ist, was wir eingangs schon gesagt hatten. Also ein Patient, der einen Herzinfarkt hat und eben einen Typ-2-Diabetes, hat bis zu 12 Jahren weniger Lebenserwartung. Und das könnten wir deutlich reduzieren durch einen etwas progressiveren Einsatz dieser neuen Substanzen. Und das sollte uns allen wirklich auf der Seele brennen, das voranzutreiben.
Würdest du sagen, zu einem anderen kritischen Thema, zum Thema ASS, dass wir in Deutschland ASS mehr einsetzen sollten oder weniger? Ich muss dazu sagen, Primärprävention. Also nehmen wir mal zum Beispiel den Prädiabetes oder so, ja?
Ja, also die ASS ist nach wie vor umstritten. Der ASS-Therapie ist bei einem Patienten, der jetzt ein Vorereignis hatte, da ist die Datenlage ziemlich klar. dass die Patienten von einer ASS-Therapie eben profitieren würden. In der Primärprophylaxe ist das nach wie vor umstritten, ob das tatsächlich so viel bringt. Und von daher bin ich da zweifle ich auch noch, ob wir das tun sollten. Aber das ist ein völlig anderes Bild. Also in der Sekundärprophylaxe ist es unumstritten. In der Primärprophylaxe sind die Daten nicht so ganz eindeutig. Also da muss man schon sagen, jein. Also man kann es tun, man macht sicherlich nicht viel verkehrt, aber auf so viel Vorteil bringt, da bin ich tatsächlich auch noch skeptisch.
Jetzt haben wir ja ganz viel über Medikamente gesprochen, aber wichtig sind ja auch die Maßnahmen, die oft so unter dem Stichwort Lebensstiländerungen zusammengefasst werden. Also Rauch, Stopp, Ernährungsumstellung, mehr Bewegung, weniger Stress. Und ich habe nochmal in den deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2026 geschaut, da haben Sie gesagt, dass alle Menschen mit Diabetes dazu eine Beratung bekommen sollten. Und ist denn diese Beratung mit sowas wie einer Diabetes-Schulung schon abgedeckt oder wäre es besser, wenn die Menschen dann nochmal eine individuellere Beratung bekommen würden, die auch wirklich auf sie abgestimmt ist?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, natürlich wäre eine individuelle Beratung sehr viel wünschenswerter und würde den Patienten ja nochmal mehr bringen. Was aber wahrscheinlich noch wichtiger wäre, dass die kontinuierlich ist, dass sie nicht nur einmal ist und dann nie wieder im Leben so eine Beratung stattfindet, sondern eine begleitende Betreuung wäre da sicher sinnvoll. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Finkenauer, ich wäre schon überglücklich, wenn überhaupt jeder Typ-2-Diabetiker überhaupt mal eine Schulung bekommen würde. Denn das ist absolut nicht die Regel, dass man überhaupt eine Schulung als Typ-2-Diabetiker bekommt. Also da sind enorme Defizite. Und umso mehr Schulung, umso persönlicher die Schulung und umso begleitender die Schulung dann auch über das Leben des Patienten ist, wäre natürlich sinnvoll. Und das ändert sich auch nicht durch die neuen Medikamente. Auch zum Beispiel die Inkretine, die sicherlich Supersubstanzen sind und auch zur Gewichtsreduktion. Eine Tendenz, die wir sehen im Moment, ist, dass diese Substanzen verschrieben werden ohne Schulung, ohne Lebensstilberatung und die Menschen dann mit diesem wunderbaren Medikament nach Hause gehen, es einsetzen und viele Fehler machen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der eher unglücklich ist. Denn auch mit diesen Substanzen gehört die Lebensstilberatung zwingend dazu, sowohl was jetzt körperliche Betätigung betrifft, aber auch Diät spielt auch im zusammen mit diesen Substanzen eine Riesenrolle. Diese Substanzen ersetzen nicht die Lebensstilberatung, sondern sind ein Add-on zur Lebensstilberatung und unterstützen die Lebensstilberatung. Das ist ein Punkt, auf den wir wirklich in Zukunft noch sehr hinweisen müssen, dass das keinesfalls ein Ersatz für Lebensstilberatung ist.
Nun haben wir viele fachliche Themen angesprochen, auch den Finger in die eine oder andere Wunde gelegt, lieber Thomas. Zum Ende noch zwei Fragen zusammenfassender Natur, sage ich jetzt mal. Die erste kommt von mir. Was sollten Diabetologinnen und Diabetologen, aber auch überhaupt Praxisteams in Hausarztpraxen zum Beispiel unbedingt auf dem Schirm haben, wenn es um den Herzschutz bei Diabetes geht, bei Menschen mit Typ-2-Diabetes vor allem?
Zunächst mal, dass dieses Risiko da ist. Dass das Risiko da ist und dass bei jedem Typ-2-Diabetiker wirklich geschaut wird, welche dieser Risikofaktoren sind da und dass alle diese Risikofaktoren dann adressiert werden und leitliniengerecht behandelt werden. Das betrifft natürlich den Zucker, der spielt immer noch eine Rolle. Glukosekontrolle ist ein Faktor beim kardiovaskulären Risiko. Es ist aber auch die Hypertonie, es ist der Lipidstoffwechsel und es ist das Gewicht. Und alles zusammen sollte wirklich sehr konsequent behandelt werden, um über den Weg das kardiovaskuläre Risiko dann wirklich signifikant eben reduzieren zu können und dass wir über den Weg eben das Maß an Lebenszeitverkürzung bei Patienten mit einem Typ-2-Diabetes ich glaube, weitgehend normalisieren könnten, wenn wir alle Risikofaktoren wirklich ganz konsequent behandeln, inklusive des Körpergewichts.
Ja, und mit der zweiten abschließenden Frage werfen wir nochmal einen Blick in die Zukunft. Welche Ansätze in der Forschung zu Diabetes und Herz sind denn am vielversprechendsten Ihrer Meinung nach?
Naja, wir sehen im Moment ganz, ganz viele neue Substanzen, die in verschiedenen Stadien der klinischen Erprobung sind. Ich glaube, dass wir jetzt sehr viele Substanzen und sehr viele Entwicklungen in dem Bereich eben Adipositas, metabolisches Syndrom, eben sehen. Über den Weg werden wir sehr viele Risikofaktoren auch sehr viel früher schon behandeln und ihn unterbinden können. Und hier ist wirklich eine Palette an Substanzen, die eben in diese sehr frühen pathophysiologischen Mechanismen eingreifen und dann eben die Entwicklung vieler Komorbiditäten verzögern, vielleicht verhindern können in Zukunft. Also ich glaube, da können wir in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel erwarten. Und ich bin ja in der klinischen Forschung auch viel tätig. Das ist wirklich unglaublich, was dort an Molekülen und auch an verschiedenen pharmazeutischen Herstellern eben im Moment unterwegs sind, die eben genau auf eben diese neuen Entwicklungen aufspringen. Und das, was wir im Moment sehen und was ich schon sehr faszinierend finde an neuen Therapieansätzen, ist wirklich erst der Anfang. Das wird, glaube ich, sehr viel verändern in Zukunft. Und vielleicht, hoffentlich, werden wir viele dieser Endorganschäden, die wir im Moment noch so sehr fürchten, hoffentlich in Zukunft viel weniger sehen.
Zum Glück habe ich das eben richtig verstanden, im nächsten Jahr. Das ist ja nicht so lange wie in den nächsten Jahren. Da sind wir natürlich sehr gespannt, was sich da tun wird und wie die Pipelines sich dann letzten Endes zeigen im Alltag. Das war nur die halbe Wahrheit von Nicole Finkenauer, dass ich sie die letzte Frage gestellt hätte. Denn ganz zum Schluss gibt's bei uns immer die dumme Frage, lieber Thomas. Und wir haben auch für dich jetzt eine dumme Frage, mit ernstem Hintergrund allerdings.
Dumme Frage.
Das Herz ist ein klassisches Symbol für Liebe und für Zuneigung und es findet sich ja auch in ganz vielen Redewendungen, die wir alle kennen. Also ich hebe mal einige hervor. Jemand hat das Herz am rechten Fleck, sagt man ja, oder jemand fasst sich ein Herz, etwas zu tun. Manche haben ein übervolles Herz oder sind besonders herzlich oder manche verschenken einfach so ihr Herz. Die Liste lässt sich also noch sehr fortsetzen. Und dann gibt es eben noch das gebrochene Herz. Also ein Ausdruck, der auch oft gebraucht wird, auch in der Literatur oder bei Liebeskummer im Zusammenhang. Gibt es denn dafür einen medizinischen Hintergrund? Kannst du uns was sagen zum gebrochenen Herz?
Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage. Aber ich glaube, vieles kann zu gebrochenen Herzen führen. Viele Erkrankungen führen zu gebrochenem Herzen, aber auch viele mentale Störungen können letztlich dann zu organischen Schäden am Herzen führen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine zweiseitige Beziehung. Wenn wir krank sind, ein krankes Herz haben, wird uns das psychisch belasten. Wenn wir sehr viele psychische Belastungen haben, in welcher Richtung auch immer, wird das uns Herzerkrankungen bescheren. Das ist, glaube ich, ein zweiseitiges Verhältnis. Und wir sollten unser Herz von allen Seiten schützen, denn im Gegensatz zur Niere haben wir dann nur eins.
Sehr gut gesagt, lieber Thomas. Herzlichen Dank für dieses wieder sehr aufschlussreiche, interessante und auch empathische Gespräch dir.
Danke euch.
Das war O-Ton Diabetologie mit Professor Thomas Faas zum Thema Herzschutz bei Diabetes. Unser Dank geht wie immer an alle Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wissenschaft trifft Realität. Unter dem Motto Revolution der Mittel, Realität der Menschen lädt die Deutsche Diabetesgesellschaft vom 13. bis 16. Mai 2026 zum 60. Diabeteskongress ein. Neue Erkenntnisse, spannende Denkräume über Fachgrenzen hinweg. Aktuelle Entwicklungen in der Diabetologie erleben Sie hautnah beim Diabeteskongress. Tickets gibt's unter www.diabeteskongress.de.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.coop.
We care for Media Solutions.